Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um mit uns in die Welt der Bücher einzutauchen und die Leseliebe ganz, ganz groß zu feiern. Wir sitzen hier im Studio. Ich bin Dörte.
Und ich bin Hella. Und du hast schon gesagt, in die Welt einzutauchen. Und das ist auch ein Motto für diese Folge. Denn wir tauchen in zwei Welten ein, die es wirklich in sich haben. In den beiden Büchern, die wir für diese Folge gelesen haben und über die wir jetzt gleich sprechen werden.
Ja, wir tauchen ein, gehen diesen Welten auf den Grund und finden da
Abgründe.
Abgründe, ja, genau. Wir sprechen über Heimat von Hannah Lühmann.
Und Monstergott von Caroline Schmidt.
Aber vorher wollen wir an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich alle Zuhörerinnen begrüßen, die neu dazugekommen sind. Das sind schönerweise nämlich einige,
die uns gefunden haben über unseren Adventskalender, den wir seit Anfang Dezember senden. Jeden Tag öffnet sich ein Büchertürchen für euch. Dahinter verstecken sich fantastische Lesetipps von fantastischen Menschen, die sich alle Zeit genommen haben, uns etwas mitzugeben und euch etwas mitzugeben. Und wir freuen uns, dass viele über den Adventskalender jetzt auch zu uns gefunden haben und sagen ein herzliches Hallo mit ganz viel Leseliebe. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ja, das wird eine reguläre Folge, so nennen wir sie. Und so hören wir uns einfach an, wenn wir alle zwei Wochen einmal über zwei Romane sprechen. Diese Folge haben wir Schöner Schein genannt und wir haben es gerade eben schon angedeutet, wir tauchen in beiden Romanen, Monstergott und Heimat, in Welten ein und finden dort, ja, auch dunkle Seiten oder viel Dunkles eigentlich, oder Hella?
Ja, es ist ganz schön düster. Nicht so düster ist die Aussicht auf unser Bücherpaket, das ihr gewinnen könnt, wenn ihr möchtet. Lauscht dieser Folge, wir nennen im Verlauf der Folge ein Codewort und wenn ihr das gehört habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an buchclub@bildderfrau.de. Ihr nennt uns das Kennwort und dann, mit viel Glück, gewinnt ihr ein Bücherpaket mit diesen beiden Büchern.
Ja, und jetzt tauchen wir ein in die Welten zwischen den Seiten. Wir beginnen mit Monstergott von Caroline Schmidt, erschienen bei Park X Ullstein. Und ich fasse kurz zusammen, worum es geht in dem Roman. Auf den ersten Blick sind Esther und Ben richtig glücklich. Sie sind Geschwister, sie sind beide Mitte 20, Anfang 30, so habe ich es zumindest gelesen, und sie leben in einer WG zusammen. Sie sind beide Mitglieder in einer modernen, überkonfessionellen Freikirche, die ihre Eltern mitgegründet haben. In dieser Gemeinschaft sind sie aufgewachsen, hier waren sie schon als Kinder zu Hause und haben sich geborgen gefühlt. Und jetzt als Erwachsene gestalten sie diese Gemeinschaft aktiv mit. Sie geben zum Beispiel den fröhlichen und bunten Gottesdiensten mit ihren Liedern und ihrer Musik einen Rahmen und spielen da eine ganz wichtige Rolle in der Gemeinschaft. Doch bei beiden, sowohl bei Ben als auch bei Esther, schleichen sich immer mehr Zweifel ein, auf ganz unterschiedliche Art. Ben zum Beispiel spürt, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt und hat riesige Angst, sich wegen der strengen Regeln seiner Glaubensgemeinschaft da auf irgendeine Art und Weise schuldig zu machen. Und das quält ihn so unglaublich, dass er sich da auf wirklich gefährliche Wege begibt. Und Esther, die zweifelt ja zunehmend an den Glaubenssätzen ihrer Glaubensgemeinschaft. Warum soll sich die Frau zum Beispiel dem Mann unterordnen? Wie passt denn zum Beispiel der Glaubenssatz zu ihrem Job als Krankenschwester, der besagt, dass Gott Krankheiten gibt und nimmt? Und warum musste sie eigentlich die Beziehung zu Paul, in den sie als Teenager wirklich doll verliebt war, ja aufgeben und durfte sie nicht fortführen? Und natürlich fragt sich Esther auch, was ist mit ihrem Bruder Ben los, der sich immer weiter zurückzieht? Und diese Fragen führen die Geschwister zu Antworten, denen sie sich stellen müssen.
Dicht, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also fangen wir doch mal an mit den Gefühlen, die dieses Buch bei uns ausgelöst hat. Was war das denn bei dir?
Also ich habe hier in meinen Notizen stehen ein paar Stellen, die mich wirklich sauer gemacht haben. Also ich glaube, es war zu einem Teil Wut in dem Moment, in dem man so ein bisschen durchschaut hat, ja, wie sehr der Wunsch nach Gemeinschaft, der Wunsch nach Spiritualität, der Wunsch nach einem Glauben an Gott da dann doch irgendwie ausgenutzt wird von Menschen, die Macht ausüben wollen,
die ja einfach irgendwie sich in ihrem Verhalten, das nicht immer gut ist, einfach auf Gott und auf die Bibel berufen wollen und das auch durchziehen, die da einfach eine dogmatische Machtstruktur reinbringen und halt eben diesen Wunsch nach Spiritualität und dieses Gefühl des Zuhause-Seins in Gott, was ja erstmal eines ist, was man absolut nicht in Frage stellen muss und gut nachvollziehen kann, auch finde ich, einfach dann ausnutzen. Und ja, da gab es schon einige Stellen, wo ich, wo mir zusammen mit Esther und Ben eigentlich klar geworden ist, was da gerade alles so passiert, auf ganz unterschiedlichen Art und Weisen. Aber darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen. Und bei dir, Hella, deine Gefühle?
Ja, mir ging es ähnlich. Also ich hatte auch ziemlich schnell so eine Wut im Bauch beim Lesen, dass sich das, was sich hinter diesen Veränderungen dieser beiden Protagonistinnen verbirgt, also was Ben mit sich rumträgt, was Esther mit sich rumträgt, das lernen wir erst im Verlauf kennen. Aber wir erfahren ziemlich schnell, dass da was wabert. Und wir können uns auch ziemlich schnell vorstellen, um was es da geht. Komplett aufgelöst wird es ja erst später, als dann Esther von Ben und Ben und von Esther erfahren, was die beiden so umtreibt und beschäftigt. Genau, also diese Wut habe ich auch gespürt. Ich habe aber auch bei all den Abgründen, die sich da auftun und bei all den Momenten, wo man merkt, das hier ist mehr Schein als Sein, so haben wir diese Folge ja auch genannt, der schöne Schein, ne, das vermeintliche, dieses gute Leben, dieses aufgefangene Leben, dieses Leben nach Idealen, nach Werten.
Nach Regeln.
Nach Regeln, oh ja, nach Regeln. Das entblättert sich ja im Laufe des Buches. Ich habe jetzt fast den Faden verloren, aber ich weiß, was ich sagen wollte. Ich finde, da habe ich schon ganz oft drüber nachgedacht, diese Idee von Gemeinschaft, die Kirche mit sich bringt. Ich kann es ja an dieser Stelle offen sagen, ich bin nicht gläubig. Also habe ich diese Form von Gemeinschaft nicht. Und ich habe mir schon ganz oft gedacht, dass es aber eigentlich total schön ist, wenn man eine Gemeinschaft hat und auch in eine Gemeinschaft findet, egal wo man ist, weil eben diese Institution Kirche und der Glaube einen verbindet, dass das ja eigentlich was total Schönes ist und was auch sein kann, weil du immer irgendeine Art von Zuhause findest. Und das ist es ja nicht. Also in diesem Buch ist es kein Zuhause, weil einfach alle irgendwie, die sind alle nicht echt.
Kein sicheres Zuhause.
Kein sicheres, ne? Zuhause.
Also ein vermeintliches, ja, Zuhause.
Weil so viele Menschen in diesem Buch, oder möchte sagen, alle Menschen in diesem Buch, die vorkommen, ein Doppelleben führen und eine Doppelmoral mit sich rumtragen. Und das hat mich dann weggebracht von diesen, ach, diese Gemeinschaft kann ja auch was Gutes sein, hin zu, was geht da denn ab?
Ja, ich würde auch sagen, und das ist, ich verstehe total dein Gefühl, weil mir ging es ähnlich. Und ich habe dann gedacht, ja, dieses Buch ist ja aber auch keine Kritik an Glaube, an Spiritualität, an einem Glauben an Gott im Allgemeinen. Das ist es nicht. Das, glaube ich, ist auch wichtig zu sehen. Aber es ist eine Kritik an der Institutionalisierung dieses Glaubens, an einer extremen Institutionalisierung dieses Glaubens, dieses Wunsches nach Spiritualität, nach Geborgenheit in Form von dieser überkonfessionellen Freikirche, um die es da geht, in der Esther und Ben sind und die ihre Eltern eben mitgegründet haben. Und das, was daraus entsteht, nämlich eine Form von Machtmissbrauch oder entstehen kann, ne, in dem Buch entsteht, eine Form von Machtmissbrauch zum Beispiel, eine Form von, ja, klaren Regeln, die Mitgliedern auferlegt werden und das ganz klare Zeichen, wenn du hier in dieser wunderschönen, geborgenen Gemeinschaft weiter sein möchtest, in diesem Zuhause, dann musst du dich an die Regeln halten. Und dann wiederum zu sagen, und das sind Regeln, die kommen übrigens direkt von Gott, die stehen in der Bibel und so. Also das ist so was Dogmatisches, was dann da reinkommt, was die Menschen in einen unglaublichen Zwiespalt bringt. Und ich finde diese Qual, die das auslöst bei Esther und bei Ben, zu merken, das, was ich hier, das entspricht nicht mir und nicht meinen Wünschen als Individuum und anfangen, das in Frage zu stellen. Also das wird wirklich klar in diesem Roman, was für ein schmerzhafter Prozess das ist.
Da wird so viel mit schlechtem Gewissen gearbeitet. Ja. Das ist wirklich unfassbar. Also wenn du morgens aufstehst und nicht gleich das Gefühl hast, du widmest heute den ganzen Tag Gott, kannst du eigentlich schon wieder ins Bett gehen. So. Und auch dieses, was du gerade schon erwähnt hast, Esther als Krankenschwester und diese Idee davon, dass Krankheiten einen höheren Sinn haben, dass man eigentlich Medizin gar nicht braucht, sondern man muss einfach Gottvertrauen haben, dann wird das alles schon wieder. Oder wenn nicht, dann steckt auch da ein Sinn dahinter. Ach, das, ich merke jetzt schon wieder, dass mich das aufwühlt, weil es ist ja nicht, also das gibt es ja auch abseits von Monstergott, von dieser fiktiven Geschichte, gibt es ja solche Gemeinschaften, wo das so gelebt wird.
Ja, ich fand das, also ich, ja, mich hat das
sprachlos auch gemacht.
Ja, merkt, ja, wie man vielleicht gerade so merkt, ne? Aber ich habe jetzt kurz nochmal, ich würde gern gleich nochmal ein paar Stellen dazu ein bisschen zitieren.
Sehr gerne.
Die mich wütend gemacht haben. Wollte vorher aber nochmal kurz ein bisschen auf die Struktur des Romans eingehen. Also wir haben hier, abwechselnd wird aus der Perspektive von Ben und Esther erzählt. Und das ist immer eine ganz sehr, sehr nahe personalisierte Er- oder Sie-Perspektive. Also in dem Moment, in dem wir in einem Kapitel mit Esther sind, tauchen wir ein in ihre Welt, in ihre Gedanken, in ihre Ängste. Und genauso wie wenn wir in einem Kapitel mit Ben sind, tauchen wir ein in das, was er gerade macht, was er denkt, was er fühlt. Und ja, ich würde sagen, der Handlungszeitraum erstreckt sich so über ein Jahr ungefähr.
Würde ich auch sagen, ja.
Ja, und wir begleiten eben Ben und Esther auf ihren individuellen Wegen. Und Ben, der in einem ganz, ganz großen Konflikt gerät zwischen seiner Sexualität, das ist nicht zu viel gespoilert, oder?
Nö, also ja, das Mannsein, das vorgeschriebene Mannsein,
das vorgeschriebene,
wie man doch
Mannsein,
so bitte zu sein hat.
Ja, genau. Und den Glaubenssätzen seiner Glaubensgemeinschaft, in die er reingewachsen ist. Und Esther, die anfängt mit der Rolle als Frau, mit der von dieser Gemeinschaft zugeschriebenen Rolle als Frau zu hadern. Und wir begleiten die beiden auf ihrem Weg.
Und Esther ist ja dabei eine Protagonistin, die wirklich auch den Konflikt sucht.
Ja.
Die das anspricht und sagt, also wo steht denn hier in der Bibel geschrieben, dass Frauen keine Leitungsposition im Gottesdienst einnehmen können? Also konkret geht's da um Lobpreisungen und sie würde gerne die Leitung dieses, ich hätte jetzt fast gesagt Events, aber dieses.
Ja, die werden ja eventisiert,
ja,
ne, die Gottesdienste.
Genau.
Die werden live gestreamt. Es gibt auch so, ne, bei Instagram werden so Snippets übertragen und so. Also dieses so, der gelebte Glaube und der fröhlich gelebte Glaube und der glücklich gelebte Glaube, das ist so ein Aushängeschild dieser Gemeinschaft, ja.
Genau, und sie möchte also Leiterin des Lobpreisteams werden und das wird ihr eben abgesprochen, weil sie als Frau einfach nicht dazu berufen ist.
Ja, und darf ich hier kurz einhaken?
Ja.
Die Stelle zum Beispiel habe ich mir auch notiert. Esther sucht dann immer wieder das Gespräch mit dem Pastor, der auch eine große Rolle spielt, interessanterweise namenlos bleibt. In dem Roman meine ich. Also ich glaube, wir erfahren nicht, was er wird immer nur mit der Pastor angesprochen.
Das stimmt.
Und ja, sucht das Gespräch mit ihm und sagt aber schon vorher, sie wusste schon, worauf es hinauslaufen würde, weil die Argumentation des Pastors immer auf einer bestimmten Stelle in der Bibel basieren würde, nämlich auf der, wo es heißt, dass die Frau in Stille und Unterordnung lernt, dass Adam zuerst gebildet wurde und dann erst Eva, dass Adam nicht betrogen wurde, sondern die Frau quasi betrogen hat, also sich versündigt hat, so verstehe ich das dann, und in Übertretung fiel und so, und dass sie jetzt durch das Kindergebären hindurch gerettet wird und in Glaube und Liebe und Helligkeit und Sittsamkeit lebt und so. Also so Sachen, wo du denkst, so krass, ne? Und das ist dann einfach, das ist dann so, das wird dann vorgetragen, das ist dann ein Gespräch in Anführungsstrichen oder ein Entwicklungsgespräch auf die Art und Weise und sie muss das schlucken und da rausgehen. Und irgendwie im Zweifelsfall, wenn sie es anzweifelt, dann sich den Vorwürfen aussetzen, dass sie ja den Glauben oder das Wort Gottes anzweifle, obwohl das eine Auslegung ist, ne? Und ja, also das hat nochmal irgendwie gezeigt, wie schwierig das da für sie auch wird in dieser Gemeinschaft.
Und dann haben wir auf der anderen Seite Ben, der ja kein konfrontativer Protagonist ist, sondern er versucht, sich selbst zu ändern.
Ja.
Und weiter das zu leben, was ihm auferlegt wurde, sich an diese Regeln zu halten und nicht die Regeln zu hinterfragen, sondern sich selbst zu hinterfragen. Also diese beiden Geschwister sind da ja, fahren ja eine andere Taktik jeweils.
Ja, das stimmt. Und Ben, der da wirklich, also Wege geht und in diesen Szenen, die waren schon echt heftig. Also er sucht dann da irgendwie so Männlichkeitsseminare, wo dann so ganz strenge Regeln herrschen und auch so gefühlt so andere Männer so völlig willkürlich da irgendwelche Regeln aufstellen, die man sich halten muss, die einen dann zum Mann machen und so. Also er unterwirft sich da richtig und gibt sich auch in so eine Form von körperlicher Züchtigung und so bis hin zu einer Art von was ist das denn dann, Dämonenaustreibung oder
ja,
sowas in Anführungsstrichen?
Ja, so beginnt ja auch das Buch ja, tatsächlich. So, wir befinden uns in einer Sporthalle und Ben und ich glaube zwei Männer, von zweien ist die Rede. Vermutlich ist das eine auch Ingo, ne? Der später nochmal kommt, der nämlich dieses fragwürdige Seminar leitet. Die versuchen da eben Dämonen auszutreiben und man merkt richtig, dass ihm das körperlich auch schmerzt, dass ihm übel ist, dass es ganz furchtbar ist, er schwitzt ohne Ende, er schwitzt quasi die Dämonen aus. Später befinden wir uns auch nochmal in so einer Schwitzhütte. Also so skurrile Dinge und er macht das alles, weil er sich davon etwas verspricht. Und ist es jetzt gespoilert, wenn ich sage, dass all diese Versuche, sich zu ändern, ihn eigentlich nur noch mehr in sein richtiges, zu seinem wahren Ich treiben? Oder kann man das so sagen, ohne dass man was spoilert?
Ja, zum Glück eigentlich.
Ja.
Also,
nee, das lassen wir jetzt mal so stehen.
Ja, ja, also das auf jeden Fall. Also, aber es ist ein sehr, sehr schmerzhafter, unglaublich tragischer, dramatischer Weg dorthin. Also, das ist mir schon auch nahegegangen, wie da beschrieben wurde, wie Ben da immer mehr sich verliert und immer mehr wirklich, also.
Dadurch ja noch ein schlechteres Gewissen, noch mehr schlechte Gefühle, noch mehr dieses Gefühl bekommt des Versagens. Also das potenziert sich ja tatsächlich so im Laufe des Romans. Und auf der anderen Seite haben wir Esthers Schmerz, die auch um eine verlorene Liebe trauert, immer noch, auch 10 Jahre nach einer Trennung, immer noch trauert. Und auch da wird etwas aufgedeckt, wo ich am liebsten in dieses Buch gestiegen wäre und hätte gesagt, so geht das nicht. Also das war so ein Verrat und so ein auch Missbrauch von Macht von einer Person, das hat mich so wütend gemacht tatsächlich.
Ja, von einer Person, die da eine große Rolle spielt, aber auch eine sehr, sehr große Scheinheiligkeit im wahrsten Sinne des Wortes lebt, ne? Und das sehr nachdrücklich auf eine Art und Weise, die einen wirklich wütend macht, ja.
Lass uns einmal kurz über das Ende sprechen, ohne natürlich zu verraten, worum es geht. Aber mich würde interessieren, ob du jetzt, ja, zufrieden ist vielleicht das falsche Wort, aber bist du mit guten Gefühlen aus diesem Buch rausgegangen, weil da findet ja auch so eine Machtumkehr statt.
Absolut. Ich finde es ganz interessant, dass du das Ende ansprichst, weil das war mir auch aufgefallen. Das sind drei Worte und zwar eine Frage. Wo bist du?
Es geht da nicht nur um eine Location.
Überhaupt nicht, genau. Und ich finde, da steckte ganz, ganz viel dahinter. Und für mich war es sozusagen zwar eine Frage, die gestellt wird, aber gleichzeitig auch eine Antwort auf die Frage, die Ben sich den ganzen Roman übergestellt hat. Also er fragt zwar, wo etwas ist, und in Wirklichkeit hat er sehr, sehr viel gefunden. Und deswegen war das für mich ein zufriedenstellendes Ende. Ja.
Ja.
Und für dich? Du schaust so, als ob das nicht so wäre.
Doch, 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 für mich auch. Also ich würde gerne mehr dazu sagen, darf es aber nicht, weil ihr sollt ja noch Freude haben, auch wie sich dieses Buch entwickelt. Aber ich bin auch ganz zufrieden aus diesem Buch ausgestiegen, vielleicht anders als bei Heimat.
Ja, da reden wir gleich
so,
nochmal drüber.
Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, da ist so viel in Gang gekommen. Sie sind noch nicht am Ziel ihrer persönlichen Reise, da ist noch Luft nach oben. Aber es tut sich was und ich hatte dann das Gefühl, die beiden und vor allen Dingen Ben sind nicht mehr verloren.
Absolut. Und das ist so interessant, weil sie sich ja eigentlich, so, wenn man die Argumentation von der Glaubensgemeinschaft aus machen würde, dann gehen sie verloren, ne? Dann verlieren sie sich, dann gehen sie der Gemeinschaft verloren. Aber der Roman beschreibt ganz ausdrücklich, wie sie eigentlich sich finden. Und das ist wirklich schön. Und ich finde, das ist ganz interessant, weil beide Romane, die wir gelesen haben, Monstergott und Heimat, also sie haben unterschiedliche Bewegungen, während wir in Monstergott den Protagonisten aus dieser Welt hinaus folgen wir in Heimat, Hannah Lühmanns Heimat, der Protagonistin hinein in eine solche Welt. Und das fand ich ganz spannend zu erkennen und richtig cool auch nochmal zu vergleichen bei diesen beiden Romanen. Aber vielleicht sagen wir ganz kurz abschließend, bevor wir zu Heimat kommen, ja, dass ich finde, dass Monstergott irgendwie eine total spannende, mitreißende und auch sehr differenzierte und auch sehr nahe Betrachtung war, wenn es um das geht, was so der Wunsch nach Gemeinschaft, nach Glaube, nach Halt mit uns machen kann und was Menschen noch dafür geben würden und wie viel Macht dieser Wunsch aber wiederum anderen Menschen gibt. Das habe ich so mit rausgenommen.
Ja, das war, also ich bleibe dabei, ich verstehe die Idee dahinter von dieser Gemeinschaft, dass man etwas sucht. Und ich steige aus in dem Moment, wo diese Sehnsucht einer Person nach etwas einfach so dermaßen benutzt wird und ausgenutzt wird. Und
ja, und auch zum Beispiel monetär, ne? Vielleicht muss man auch nochmal sagen, an irgendeiner Stelle sagt Esther einfach nur in einem Nebensatz, sie spenden alle 10% ihres Gehaltes.
Ja.
Monatlich.
Und sie ist Krankenschwester, da wissen wir, dass sie das selbst auch sicher sehr gut gebrauchen könnte. Ja, die sind halt in den Fängen dieser Freikirche. Und dann werden sie zu Gefangenen ihres Glaubens gemacht. Und es wäre besser, wenn sie mehr an sich glauben würden.
Drastische Worte zum Schluss. Aber ihr merkt, wie sehr uns dieser Roman doch beschäftigt und mitgenommen und mitgerissen hat. Und ähnlich, wir haben es gerade schon angedeutet, ging es uns bei Hannah Lühmanns Heimat. Bevor wir in diesen Roman tiefer einsteigen, könnte hier einmal kurz Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Und wir nennen einfach direkt mal das Codewort für diese beiden Bücher, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch irgendjemanden gibt, der jetzt nicht Lust hat, auch zumindest Monstergott zu lesen, weil über Heimat haben wir ja noch nicht so ausführlich gesprochen. Also das Codewort in dieser Woche ist, liebe Dörte,
trügerisch.
Ihr habt Zeit bis zum 27. Dezember 2025. Alle Infos, alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wer da jetzt gar nicht so schnell lesen möchte, sondern direkt eine E-Mail schreiben möchte während des Hörens, der schickt die an buchclub@bildderfrau.de.
So, liebe Hella, und du erzählst uns jetzt mal, worum es in Heimat von Hannah Lühmann, erschienen bei Hansa Blau, denn geht.
Das mache ich sehr gerne. Jana und Noah sind aus der Stadt aufs Land gezogen. Sie haben eine Wohnung in einem Neubaugebiet. Sie leben dort mit ihren zwei Kindern. Und Noah pendelt in die Stadt, er ist Lehrer und Jana hat ihren Job gekündigt, macht die Care-Arbeit in der Familie, die sie aber auch vorher schon gemacht hat während ihres Jobs noch. Und sie hat jetzt eben beschlossen, dass sie auch beruflich einen Neuanfang möchte. Nun ist sie aber ungewollt ein drittes Mal schwanger, das stellt diese Beziehung auf die Probe, denn ohne Job mit Kredit, da ist vor allen Dingen Noah total unsicher, ob das alles so klappt. Und ungewollt, das dritte Mal schwanger und mit den beiden Kindern unterwegs, sitzt Jana in einem Eiscafé und lernt dort zufällig Caroline kennen. Caroline lebt ebenfalls in dieser Kleinstadt, in diesem dörflichen Gebilde. Man weiß nicht so ganz, wie groß ist das da überhaupt eigentlich. Aber so viel sei gesagt, da ist ordentlich was los. Unter anderem nämlich mit Caroline, die hat 5 Kinder und 7000 FollowerInnen auf Instagram. Sie ist also eine, wie man vermutlich sagt, Mikro-Influencerin und sie teilt dort ihren Alltag, wie sie Plätzchen backt mit den Kindern, wie die im Hühnerstall Eier sammeln und so weiter, Einblicke aus ihrem Leben und manchmal versucht sie auch etwas philosophisch dabei zu sein und Lebensweisheiten zu teilen, die, möchte man meinen, doch etwas fragwürdig sind. Ihr Mann heißt Clemens, auch der taucht ab und an mal auf. Und Caroline und Jana freunden sich also nun an. Und über Caroline findet Jana ziemlich schnell ein paar neue Freundinnen und ist auch ziemlich schnell in dieser Truppe drin und geht zum Beispiel zu Buchclubs oder ich würde eher sagen, es sind eher so Gesprächskreise, möchte man sagen. Nicht? Also mit schönen Buchclubs hat es meiner Ansicht nach nicht so viel zu tun. Und dort besprechen die eben so Dinge wie, braucht man überhaupt Kitas? Kinder sind doch besser zu Hause aufgehoben. Das ist eine Weltsicht, die Jana so vorher nicht hatte, von der sie sich aber so ganz langsam und nach überzeugen lässt. Und dann wird es irgendwann auch politisch.
Ja, und du hast gerade schon gesagt, Jana lässt sich überzeugen. Also wir haben hier genau die umgedrehte Bewegung einer Protagonistin, nicht wie Ben und Esther in Monstergott raus aus dieser Glaubensgemeinschaft, sondern Jana geht mitten rein in diese Glaubensgemeinschaft, die politisch wird irgendwann. Es ist jetzt nicht so ganz spezifisch christlich, das spielt auch mit rein ein bisschen, aber es sind noch ganz andere Dinge und Glaubenssätze, die da in Carolins Welt, Diana kennenlernt, vor allen Dingen Vaban. Aber Hella, ich wollte einfach noch mal ganz kurz zum Anfang mit dir besprechen, was mir aufgefallen ist, was das Szenario angeht, dieses Romans. Also wir haben hier dieses, in Anführungsstrichen, fast so ein bisschen klassische Ding von junge Familie, lebt in der Großstadt. Ich denke mal, es ist Berlin. Es wird nicht explizit genannt, aber ich denke, es ist Berlin, soll Berlin sein in Heimat. Zieht aufs Land, weil man kann sich keinen Wohnraum mit Garten leisten in der Stadt. Man hat Sehnsucht nach Natur, nach Raum, nach Platz, nach Idylle und beschließt also, in so ein Neubaugebiet aufs Land zu ziehen. Der Mann arbeitet in Anführungsstrichen ganz normal weiter und beginnt halt zu pendeln. Und die Frau, Jana, hat jetzt dort in dieser Geschichte gekündigt, eigentlich von einem Tag auf den anderen, als sie von ihrer dritten Schwangerschaft erfahren hat und ein nicht so erfreuliches Gespräch mit ihrer Chefin hatte. Die hat vorher so im Agenturkontext gearbeitet. Ihr Mann Noah ist Lehrer, pendelt weiter und nimmt noch teil am alten Leben. Und die Frau bleibt alleine in dieser neuen Umgebung sitzen quasi oder bleibt in dieser neuen Umgebung und muss ein neues Zuhause finden eigentlich für sich und ihre Kinder. Und ähnliche Szenarien hatten wir, erinnerst du dich, sowohl in dem Roman Hier draußen.
Ja, das stimmt.
Ne,
ja.
Aufs Dorf gezogen, in diesem Fall von Hamburg aus. Und in Marschlande. Auch da haben wir dieses Szenario, dass ne, die Frau dann auf dem Land sitzt in dem neuen Zuhause und da Schwierigkeiten hat anzukommen und sich einsam und eigentlich auch alleine fühlt. Ich verlinke beide Folgen nochmal in den Shownotes. Dann könnt ihr nochmal nachhören, wenn es euch auch interessiert. Aber mir ist aufgefallen, dass das anscheinend gerade wirklich aktuelles Thema ist, das besprochen werden möchte, auch literarisch.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist gut, dass du das auch nochmal verlinkst. Dann kann man danach direkt weiterhören, wenn man eh schon in diesem Thema drin ist. Stichwort Tradwife würde ich mal in den Raum werfen, was ja auch eine Bewegung gerade auch auf Social Media ist. Ich glaube, weniger in Deutschland als zum Beispiel in Amerika. Und würdest du sagen, Caroline ist auch so eine Tradwife vielleicht sogar?
Ja, das finde ich ganz interessant, weil...
Also dieses, eine Traditional
genau,
Wife.
Genau, Tradwife steht für Traditional Wife. Und das sind sehr erfolgreiche Instagram-Accounts, ja, wo die Frauen als Influencerinnen ihr Leben zu Hause mit Kindern zeigen.
Ohne Job, also nicht, also die machen die Care-Arbeit natürlich, aber sie gehen keiner außerhäusigen Arbeit nach. So möchte ich es mal formulieren. Ihr wisst, was ich meine, also eine Arbeit, die bezahlt wird.
Genau, und eben sehr viel Glück finden in zu Hause mit den Kindern sein.
Haushalt?
Rezepte kochen etc. Also das ist so ein Genre, würde ich sagen, so eine Form von Genre.
Ja, der Mann verdient das Geld und die Frau ist zu Hause.
Genau, auf Instagram. Und ich habe festgestellt, dass der Begriff Tradwife in dem Roman kein einziges Mal fällt.
Nee.
Und das hat was mit der Erzählperspektive zu tun und mit der Form, wie dieser Roman auch sprachlich sozusagen aufgebaut wird. Und das möchte ich einmal kurz mit dir besprechen.
Ja, Lena. Sehr, sehr gerne.
Also Jana, wir erfahren Jana personelle Sie-Perspektive. Wir sind als Leserin ganz nah dran an Jana und an ihrem Erleben der Welt, an ihren Gedanken, ihren Ängsten, ihren Wünschen. All das, was in diesem Neubaugebiet auf sie einprasselt, wie sie das findet, was sie daraus macht, wie sie sich von ihrem Mann entfernt etc., wie sie die dritte Schwangerschaft erlebt und so. Also wir sind in Janas Welt und die Tatsache, dass der Begriff Tradwife nicht fällt, zeigt, dass wir mit ihr so reingesaugt werden, ne? Auch in diese Freundschaft zu Caroline. Und am Anfang fallen dir da ein paar Sachen auf, die sie kritisch sieht. Sie findet aber über Caroline auch andere neue Freundinnen. Und man merkt so, wie ihre Lust, Dinge zu hinterfragen und kritisch zu sehen, einfach immer weiter abnimmt im Laufe des Romans. Das fand ich ganz krass. Und das sind so kleinen Sachen wie, dass sie irgendwie am Anfang Dinge sagt wie, ach, aber ich fand's toll, mein Kind in die Kita zu geben und endlich wieder arbeiten zu können. Und dann aber merkt, auf wie viel Unverständnis sie damit knallt und wie sehr sie sozusagen dann auch eben nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft, dieser kleinen Frauengemeinschaft sein könnte, in der sie so viel auch von dem findet, was sie eigentlich sucht in ihrem neuen Leben. Ja, das bringt sie irgendwie dazu, unkritisch zu werden und da rein zu trudeln irgendwie, ohne die Perspektive von außen auch auf ihre neuen Freundinnen und so. Also die nimmt langsam einfach nachhaltig ab.
Das gleiche Thema hat sie ja auch, wenn es um ihren eigenen Körper und ihr ungeborenes Kind geht. Also am Anfang wird ihr Rohmilch angeboten. Also sie trinkt dann Milch bei Caroline und später geht ihr auf, das war Rohmilch. Das hätte ich vielleicht gar nicht trinken sollen in der Schwangerschaft. Und dann Richtung Ende des Buches macht sie das ganz selbstverständlich. Ach, das bringt mein Kind schon nicht um. Mhm. Also da ist so eine krasse Wandlung. Und genau mit der Kita. Ich meine, sie nimmt irgendwann ihre Kinder aus der Kita raus und freut sich, dass ja jetzt dann mehr, also das ist ja dann auch besser.
Ja,
so.
Und ich meine, das sprachlich Interessante an dieser Nähe zu der Protagonistin, die wirklich krass ist, finde ich, ist halt eben so ein Kunstgriff, der uns nochmal zeigt, wie sehr sie da so reingerät, weil manche Dinge kann man ja auch einfach nachvollziehen. In Anführungsstrichen jetzt das Politische nicht und so, mhm, das möchte ich jetzt ausklammern. Aber diesen Wunsch nach Freundinnen und dort anzukommen, das Glück darüber, jemanden gefunden zu haben in Caroline, der ihr irgendwie nah ist, der gleich die gleichen Gedichte liest, ne, dem sie irgendwie, mit dem sie sich intellektuell austauschen kann. Die Verzweiflung darüber, alleine in diesem großen Haus zu sitzen, mit zwei kleinen Kindern und wieder schwanger zu sein und der Mann ist irgendwie nicht greifbar, weil der einfach noch ins alte Leben zurückpendelt, nach Berlin, in die Stadt und so. Und wir begleiten sie auf diesem Weg und können das auch nachfühlen, was sie da fühlt, ne? Aber natürlich, ab einem bestimmten Zeitpunkt wird es dann gefährlich auch und politisch. Und dann denkt man sich, ja, jetzt, das war jetzt ein Schritt zu weit in diese Richtung irgendwie.
Und das Spannende ist doch, dass diese Verlorenheit, die Jana spürt mit dem Umzug und in dieser neuen Situation und da kommt jetzt also noch ein drittes Kind und der Mann macht eigentlich nur Vorwürfe. Wie sieht das denn jetzt finanziell aus? Also sie ist so ein bisschen verloren. Sie ist nicht angekommen und genau das wird ausgenutzt. Also, ne, das, Caroline checkt das, glaube ich, ziemlich schnell, dass da eine ist, die sie, also sie würde nicht sagen, sie nutzt das aus, aber sie würde sagen, sie rettet sie vielleicht sogar und gibt ihr eine Geborgenheit. Und das verbindet ja im Grunde diese beiden Bücher auch, dass da ja Menschen sind, die auf der Suche nach etwas sind und dann gibt's eine Person oder eine Institution, die die Leute einfängt.
Ja, ja, und wir begleiten hier irgendwie so eine Form von Radikalisierung von Jana.
Ja,
ja, ganz, ganz
ziemlich
eng.
Schnell.
Ja, wirklich, ja. Und ja, auch, also und allein, dass dann so Sachen, wenn dann von Caroline, weiß ich auch nicht, so Sachen fallen wie, naja, irgendwie sagt sie was zum Thema, der Staat hat meine Kinder sich geschnappt, weil die mit 6 in die Schule mussten, mhm, und so. Also sie stellt ja wirklich auch ganz extrem das gesamte Sozialsystem in Frage und so und möchte da nicht Teil von sein. Und diese kleinen Bemerkungen schleichen sich halt in Janas Leben, ja, und in ihren Kopf. Und wir merken nochmal sehr differenziert, wie das dann so vonstatten gehen kann. Jetzt zum Beispiel Janas Instagram-Account, ne? Also ihr Nutzerverhalten von Social Media. Das ist, spielt schon von Anfang an eine Rolle und am Anfang nimmt sie das Handy zur Hand und scrollt halt rum, auch weil sie sich ein bisschen aus ihrem Alltag flüchten will. Dann schließt sie neue Freundschaften mit Caroline zum Beispiel und gerät halt immer weiter in diese Blase, wo Leute Dinge erzählen übers Impfen, über, genau, Betreuung, Schulpflicht und so. Und plötzlich beginnt das bei ihr einzusickern und sie widerspricht dem nicht mehr. Und ne, das resoniert in ihr genauso. Sie wird eindrücklich beschrieben in dem Roman, finde ich, wie die Nachrichtenlage, die immer beängstigender wird und immer bedrückender, was das mit Jana macht, wie sie das verunsichert, auch als Mutter, so in was für einer Welt wachsen meine Kinder auf und so, und wie sie wiederum Halt findet in den Glaubenssätzen, die Caroline ihr vorlebt, ne? Und der Schritt dann sozusagen weiter zu sehen, dass die unglaublich kritisch zu sehen sind, dass sie gegen eine Vorstellung von einer pluralistischen, weltoffenen, diversen Gesellschaft sprechen und so, das sieht Jana irgendwann nicht mehr. Aber das wird an keiner Stelle gesagt, so, weißt du, sondern
aber wir spüren das
ja,
halt.
Ja, ja.
Und ich finde, es zeigt auf beängstigende Weise, wie schnell so etwas funktionieren kann.
Ja, genau. Und weißt du, was so ein bisschen der Kniff ist, auch wie bei Monstergott, es wird hier nichts explizit in Anführungsstrichen verteufelt, ne? Er wird nicht gesagt, oh Gott, das ist schlimm, dadurch, dass wir so nah an den Protagonisten sind und die auf ihrem Weg begleiten müssen. Aber es schleicht sich so ein und es wird unglaublich bedrückend irgendwann. Und bei Heimat ist das ja auch so, ne? Und vielleicht muss man auch noch mal differenzieren, dachte ich mir jetzt. Wir haben vorhin zum Beispiel das Thema Tradwives angesprochen. Und hier in diesem Buch kommen natürlich ganz viele Blasen irgendwie zueinander. Vielleicht ist das auch das Ding, dass man gar nicht so den Finger drauflegen kann. Ist das jetzt eine Vorstellung von, wie ich mein Leben mit meinen Kindern führen möchte. Es ist ja nicht alles schlecht daran zu sagen, ich möchte mir Zeit für mein Kind nehmen und die zu Hause betreuen. So, ne? Jana merkt ja auch, dass das durchaus Vorteile hat, dass ihre Kinder vielleicht entspannter werden und so weiter. Aber es sind halt ganz viele verschiedene Sachen, die da irgendwie zusammenkommen und an den Platz fallen. Und ja, es zeigt auf eine sehr sezierende Art und Weise, finde ich, so eine leise ja, Form von Radikalisierung eigentlich, ne?
Mhm.
Also, und das war, das fand ich sehr beeindruckend. Und was mir bei beiden Romanen aufgefallen ist, Hella, und vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, wie du das so siehst, dadurch, dass wir so mitgerissen werden, dadurch, dass wir so nah dran sind an den Protagonistinnen, dadurch, dass wir da im Zweifelsfall wenig so einordnende Elemente von außen haben, also dass nochmal, dass jemand sagt, ja, aber die Caroline ist doch eine Treadwife oder sowas. Das kommt ja eigentlich kaum vor. So ein bisschen macht das Noah bei Jana, ne? Also ihr Ehemann.
Aber der zieht sich dann auch zurück. Genau, da war ich so wütend auf ihn, weil ich dachte, du hättest jetzt vielleicht noch so ein bisschen die Möglichkeit, da einzugreifen. Also es gibt eine Situation, wo er Jana auf den Kopf etwas zusagt. Sie reagiert nicht und er verlässt einfach den Raum. Gut, jetzt muss man sagen, in diesem Moment waren sie auch beziehungstechnisch sehr schwierig aufgestellt. Jana wäre vielleicht gar nicht zugänglich gewesen für seine Kritik. Aber ich finde, dass er hat sich viel zu schnell zurückgezogen. Also warum zieht er sich zurück? Er hätte ein Hebel sein können und war es nicht. Und ist das vielleicht auch ein Symbol? Ist das vielleicht ein Symbol, dass vielleicht viele Menschen wegschauen oder gar nicht die Auseinandersetzung suchen, sondern andere machen lassen?
Ja, oder die Konfrontation nicht suchen, ne? Und vielleicht auch sozusagen Argumente fehlen, so ein bisschen, ne? Also zumindest in dem Bereich, in dem zwischenmenschlichen Bereich, wenn Jana dann Noah sagen würde, du, ich bin so aber glücklicher und jetzt sitzen wir hier und du hast deinen Job noch und ich muss mir hier was komplett Neues aufbauen und jetzt machst du mir auch das noch kaputt oder so in die Richtung. Weißt du, das ist, glaube ich, einfach auch unglaublich schwierig, weil da so ein Wunsch nach, es wird auch an Jana klar, ein unglaublicher Wunsch an Gemeinsamkeit, nach Gemeinschaft, nach Halt auch ist. Ja, und da findet sie dann direkt Halt bei Caroline und das ist halt aber ein wahnsinnig ideologischer
Sumpf.
Ja, kein guter Halt, sagen wir mal so, ne?
Ja.
Aber was ich nochmal sagen wollte, ist, dass so dieses ganz nah dran sein an den Protagonistinnen und ihren Gefühlen, das weist auf so ein ganz wichtiges Stilelement hin, nämlich das sogenannte Show, Don't Tell. Also uns wird hier was gezeigt, nicht erzählt, weißt du? Und das, finde ich, wird in beiden Romanen sehr sichtbar daran, wie wir die Protagonistinnen begleiten. Uns wird gezeigt, wohin sie sich entwickeln. Es wird nicht irgendwann gesagt, und da rutscht Jana noch tiefer in die Treadwife-Szene. Das wird uns nicht gesagt, aber es wird uns gezeigt, eindrücklich. Genauso wie uns gezeigt wird, wie Ben und Esther in der Gemeinschaft nicht den Halt finden, den sie sich wünschen, nicht mehr und sich daraus entwickeln, ohne dass gesagt wird. Und übrigens, das ist so und so. Also ich finde das wirklich ja ganz, ganz spannend und sehr differenziert und sehr mitreißend bei beiden Romanen.
Wir werden in den nächsten Wochen ja uns auch nochmal mit einer Art Jahresrückblick hier beschäftigen. Das schon mal als kleiner Teaser. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, wenn ich sage, dass diese beiden Bücher Potenzial haben, da irgendwie vorzukommen.
Hala, das darfst du nicht verraten. Wir überraschen uns doch immer mit unseren Jahrestop.
Ja, ich muss ja auch noch, ich muss doch auch noch gucken, was wir sonst alles noch so gelesen haben in diesem Jahr. Aber ich gehe aus dieser Folge und aus diesen Büchern mit dem Gefühl, dass diese beiden Bücher in diesem Jahr schon ganz oben auf meiner Liste stehen.
Beides zwei sehr zeitgemäße, moderne, auch modern erzählte Romane, finde ich. Und ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Nicht nur Spaß, ganz ehrlich, auch viel gemacht mit mir im Sinne von Wut und Traurigkeit und Schockiertheit und so. Vor allen Dingen auch das Ende von Heimat, wenn ihr mir da noch mal ganz kurz besprechen könnt.
Ja.
Das ist ja total offen, so finde ich, im Gegensatz, wir haben darüber gesprochen, dass wir so das Monstergott-Ende als ein bisschen versöhnlich lesen und empfinden. Heimat ist, würde ich sagen, das Gegenteil davon, oder?
Gruselig.
Das wird ja richtig düster und fast ein bisschen mystisch zum Schluss und so. Also ich habe mir diese letzte Szene nochmal durchgelesen, weil ich auch nicht so richtig wusste, was ich damit jetzt machen soll und so. Aber ja, unglaublich. Also das Buch hat mich mit einem Gefühl der Beklemmung zurückgelassen und mit einigen Fragezeichen auch, muss ich sagen.
Dann möchte ich hier gleich meine Vergleichsfrage an dich anschließen. Ja. Und zwar, wir haben jetzt zwei Geschichten über Wandlungen gelesen. Welche hat dich denn mehr in ihren Bann gezogen?
Heimat von Hannah Lühmann, weil ich da das Gefühl hatte, dass ich beim Lesen so bis zu einem bestimmten Punkt auf irgendeine Art und Weise so bei ihr mitfühlen konnte und dann aber irgendwann komplett ausgestiegen bin, ne? Also das muss man auch dazu sagen, aber diesen Strudel und dieses Mitreißen und erstmal die Empathie auch mit der Protagonistin, die ja ganz automatisch oft da ist und so. Und dann dieses aber zu merken, wann man selbst Stopp sagt, nee, das geht jetzt zu weit und geh da bitte eigentlich nicht hin. Und dann macht sie Protagonistin trotzdem. Das war ein sehr emotionales Lesegefühl für mich. Ella, meine Vergleichsfrage an dich. Ich finde, beide Bücher sind sehr szenisch und bildstark geschrieben. Von welchem würdest du denn gerne Verfilmung sehen?
Oh, das ist eine schwierige. Als du es fragtest, hatte ich noch nicht den Eindruck, dass es so schwierig ist. Und jetzt denke ich darüber nach. Ich glaube, auf so einer großen Kinoleinwand würde Heimat gut funktionieren, weil auch dieses Cover, es müsste ein bisschen angelehnt sein an das Buchcover. Wir sehen einen See, ein spiegelglatter See und dahinter Bäume und Büsche. Und es ist so ein bisschen düster. Der Himmel ist total zugezogen. Und ich finde, das ist so eine Farbe, die ich mir auf der Kinoleinwand sehr gut vorstellen kann, wenn das so verfilmt wird. Mit diesen Bildern, mit diesen Farben, alles so ein bisschen düster, grau. Monstergott sehe ich eher so als Miniserie.
Oh ja, das ist ein richtig guter Hinweis. Geht mir ganz genauso, Hella. Ich habe nämlich bei Heimat auch die ganze Zeit gedacht, krass, das ist so szenisch geschrieben. Auch so der Instagram-Account von Caroline und so, was Jana da sieht und was sie dann beschreibt und was das für einen Eindruck auf sie macht, das könnte man super verfilmen. Und Monstergott in der Tiefe des Themas auch so ein bisschen, ne? Und genau, Miniserie. Ja, sehr gut. Ja. Also auch nochmal ganz kurz, weil du Cover gesagt hast, zwei großartige Cover, finde ich auch, von beiden Romanen, auch super modern und so. Also
und sehr biblisch, ja, von Caroline Schmidt, wir sehen einen Apfel und der ist angebissen. Also so diese Versuchung wird da dargestellt. Also so sehe ich das, interpretiere ich in diesen angebissenen Apfel, der aber schon ein bisschen länger liegt.
Ja, genau. Also wirklich spannend, Roman. Und ich weiß auch noch, dass wir uns, als wir unseren Redaktionsplan geschrieben haben und diese beiden Bücher eingeplant haben, die sind beide im August 25 erschienen, haben wir beide gesagt, cool, auf die freuen wir uns. Da freuen wir uns drauf, die zu lesen. So, ne? Und schön, dass sich das bestätigt hat.
Aufmerksame Hörerinnen unseres Podcasts wissen, dass an dieser Stelle ein Lesetipp kommen würde. Das machen wir in dieser Woche mal anders, denn wir haben ja unseren Adventskalender laufen und auch heute, an dem Tag, wo ihr über Heimat und Monstergott gehört habt, gibt es eine Adventskalender-Folge in unserem Feed. Und wer Lust auf noch mehr Lesetipps hat, der springe doch dort hinein.
24 Büchergeschenketipps vom 1. bis zum 24. Dezember. Mehr Bücherliebe zu Weihnachten geht nicht, oder?
Nee, wirklich nicht, wirklich nicht. Falls ihr noch nicht alles gehört habt, dann klickt euch doch mal durch die ganzen Adventskalender-Türchen, öffnet sie nach und nach. Und unser Adventskalender hat ja den Vorteil, dass man nicht aus Versehen ein Türchen öffnen kann, was eigentlich noch nicht dran wäre, wie bei so einem Schoko-Adventskalender. Von daher morgen, übermorgen und so weiter gibt's neue Türchen. Wir verabschieden uns mit dem Hinweis, dass es in der nächsten Folge um welche Bücher geht.
Dieses Türchen unserer nächsten regulären Folge, das machen wir jetzt schon auf. Wir besprechen zwei Gruselklassiker. Auch vor dem Hintergrund von aktuellen Verfilmungen. Und zwar zum einen Dracula von Bram Stoker.
Und Frankenstein von Mary Shelley.
Ich freue mich riesig drauf, liebe Hella. Und wir freuen uns natürlich auch darauf, das mit euch wieder zu teilen, dieses Leseerlebnis. Und wenn ihr einfach wieder einschaltet zu unserer nächsten regulären Folge.
Verpasst keine, indem ihr die Glocke abonniert, ein Häkchen setzt, folgt, wie auch immer das auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens funktioniert. Und zwischendurch, wenn ihr dann noch Lust habt, könnt ihr auch bei Instagram auf dem Account von Bild der Frau nachschauen. Da tauchen wir auch immer mal wieder auf.
Und wenn es euch in den Fingern juckt nach dem Hören und ihr gerne eine Folge kommentieren wollt, dann macht das doch bei Spotify oder Apple Podcasts. Da kann man auch Bewertungen abgeben und Folgen kommentieren. Wir freuen uns riesig drauf, von euch zu hören und sind gespannt drauf, wie ihr diese Folge seitenweise Glück gefunden habt.
Und wir lesen jetzt weiter.
Heiter weiter.
Super. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.